Sie hören den Kurier.
Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung des Bank Austria Kunstforum. Das Haus an der Freyung zeigt seit 10. Februar Werke des britischen Künstlers David Hockney zum ersten Mal in Österreich. Neben seinen ikonischen Swimmingpools werden auch Hockneys Landschaftsmalereien, Porträts und Akte gezeigt. Der Brite gilt als einer der facettenreichsten und einflussreichsten Künstler der Gegenwart. Seit mehr als 60 Jahren experimentiert er mit den Medien Malerei, Zeichnung und Grafik. Alle Infos und Karten zu David Hockney Insights gibt es auf www.kunstforum.at.
Wie geht es eigentlich der Erde? Den Titel für diesen Podcast habe ich mir ausgeliehen von einem Buch des Deutschen Zeitverlags. In diesem Buch beschreiben Autoren der Zeit den Zustand der Erde. Sie fragen, ist es normal, wenn ein Jahr mit Rekordhitze auf das nächste folgt? Wenn ein Hurrikan selbst hartgesottene Meteorologen staunen lässt? Wenn der Mensch mehr Boden umverteilt als Flüsse und Wind? Wenn so viele Arten aussterben wie seit Ende der Dinosaurier nicht? Die Antwort der Autoren? Natürlich ist das nicht normal. Normal ist es auch nicht, wie unsere Regierungen mit dem Thema Klimaschutz umgehen, auch wenn in Österreich ein höchst sinnvoller Klimarat gerade eingesetzt worden ist. Sichtbar ist das Negieren der Klimakrise jetzt erst wieder geworden, weil Landesenergieversorger die Kutzpe gehabt haben, immer noch den Umstieg auf Gasheizungen zu bewerben. Bernhard Gaul, unser Kurier-Klimaexperte, der sich intensiv mit der Klimaproblematik auseinandersetzt und das sowohl in der Tageszeitung als auch auf kurier.at und in seinem sonntäglichen Newsletter mit dem Titel Bernis Klimarekord niederschreibt, hat das in einem Kurier-Leitartikel auch beim Namen genannt. Wer jetzt Gasthermen bewirbt, handelt gegen die Interessen des Staates und seiner Kunden. Und er wundert sich auch nicht mehr, dass es noch kein akkordiertes Klimaschutzgesetz in Österreich gibt, weil das die Länder in die Pflicht nehmen würde und sie für Verfehlungen der Ziele Strafe zahlen müssten. Aber ohne Druck wird sich nichts ändern, schreibt er. Und seine Diagnose? So wird Österreichs Klimaschutz durchaus katastrophal scheitern. Diese Sorge teilt auch die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Sie war 2005 Wissenschaftlerin des Jahres, ist ausgewiesene Klimaexpertin des Zentrums für globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur und sie beantwortet uns heute im wahrsten Sinn des Wortes brennende Fragen zum Zustand der Erde und zum Klimawandel. Mein Name ist Josef Kleinrad und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Helga Kromp-Kolb ist es gewesen, die mich als Journalist erstmals auf das Thema Klimawandel im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen gestoßen hat. Das ist beim verheerenden Jahrhunderthochwasser gewesen, das an der Donau im August 2002 einen gewaltigen Schaden angerichtet hat. Seither ist viel Wasser die Donau hinuntergeronnen, auch viel und oft Hochwasser, und das nicht nur an der Donau. Nur ist offenbar noch immer nicht bei allen Entscheidungsträgern angekommen, dass auch das mit der Erderwärmung in Zusammenhang steht. Sehr deutlich hat das Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, bei der Präsentation des Berichtes des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel, dem IPCC-Report, gesagt. Wie deutlich hören wir hier?
We are on a fast track to climate disaster. Major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of a million species of plants and animals. And this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies. We are on a pathway to global warming of more than double the 1.5 degree limit agreed in Paris. Some government and business leaders are saying one thing but doing another. Simply put, they are lying. And the results will be catastrophic. This is a climate emergency.
Guterres stellt klar, dass wir auf einer Autobahn in Richtung Klimakatastrophe unterwegs sind. Große Städte unter Wasser, schreckliche Stürme, das Aussterben von Millionen von Pflanzen und Tieren. Und das ist keine Panikmache, sagt er, sondern das, was die Wissenschaft über unsere aktuelle Energiewirtschaft sagt. Wir bewegen uns auf eine Klimaerwärmung von mehr als das Doppelte von 1,5 Grad hin, warnt er. Regierungs- und Wirtschaftsführer sagen das eine, tun aber das andere. Guterres bringt es auf den Punkt und sagt, sie lügen. Und die Folgen werden katastrophal sein, denn wir haben jetzt schon einen Klimanotstand. Dass er nicht Unrecht hat, zeigen die ersten Zahlen des neuen Jahres. Das erste Quartal 2022 ist im Jahresmittelwert bisher um 2,2 Grad über dem Schnitt von 1961 bis 2022, das fünftwärmste seit Messbeginn. Die vier wärmeren Jahre waren auch seit 2016. Die Erderwärmung ist gekommen, um zu bleiben. 50 Grad und mehr drohen aktuell in Pakistan und Indien. Man braucht aber gar nicht mehr so weit blicken, um die Auswirkungen des Klimawandels zu beobachten. Gletscherschmelze und fast ausgetrocknete Grundwasserseen lassen auch in Österreich grüßen. Ernüchtert sind auch die Teilnehmer des Klimarates gewesen. Das sind die 100 repräsentativ ausgewählten Österreicherinnen und Österreicher, die Empfehlungen zur Bekämpfung der Klimakrise erarbeiten sollen. Erst waren sie durchaus überrascht, als sie von Expertinnen über die tatsächliche Situation in Sachen Klimakrise aufgeklärt worden sind, wie das mein Kollege Bernhard Gaul auch treffend formuliert hat. Denn an den ersten drei Wochenenden sind die Bürger von Wissenschaftlern aus allen Bereichen, Ökologie, Wirtschaft, Energie, Konsum, Mobilität, intensiv informiert worden über den Status quo, Problemstellungen und Lösungsansätze. Und beim Treffen mit den Vertretern der politischen Parteien, der nächste Schock, ein Schulterschluss zur Bekämpfung der Klimakrise, ist in Österreich nicht zu bemerken. Aber genau das ist es wohl, was es in dieser Frage braucht. Und das will der Klimarat auch weiter verfolgen. Hartnäckig und laut wollen die Mitglieder nicht mehr locker lassen und der Politik auf die Zehen steigen, schreibt mein Kollege Bernhard Gaul. Hartnäckig ist auch Helga Kromp-Kolb als Klimawissenschaftlerin seit Jahrzehnten. Sie beantwortet uns nun die Fragen, ob und wie die Welt noch zu retten ist. Einen schönen guten Tag, Frau Kromp-Kolb. Danke, dass Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen.
Gerne.
Gleich zum Einstieg vielleicht der Frage, wie geht es der Erde eigentlich?
Ich glaube nicht gut. Es ist ein bisschen die Frage, wie man Erde versteht. Ich habe vor kurzem eine Diskussion mit einem Leser gehabt, der mir gesagt hat, die Erde ist der Planet und dem ist das völlig egal, wie es uns geht, wie es der Natur geht. Das mag sein, aber wenn ich von Erde rede oder von Planeten, dann meine ich in erster Linie sozusagen die belebte Haut dieses Planeten, aber durchaus auch die Atmosphäre, das Klima. Also alles das, was unsere Umwelt ausmacht im engeren Sinne. Und der geht es eindeutig nicht gut und damit geht es natürlich auch den Menschen nicht wirklich gut.
Ja, Sie sind seit Jahrzehnten unermüdlich in Sachen Klimawandel unterwegs. Vor 20 Jahren haben Sie noch gesagt, für die Wissenschaft ist es schwer, den direkten Zusammenhang zwischen extremen Wettereignissen und der Klimaveränderung nachzuweisen. Ist das im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte mittlerweile gelungen?
Ja, da sind wir ein gutes Stück weiter. Und das hat interessanterweise sehr viel damit zu tun, dass Menschen klagen wollen, weil sie sich geschädigt fühlen durch mangelnde Klimaschutzmaßnahmen. Und da ist es gelungen, wirklich zu untersuchen und zu versuchen, auch quantitativ festzuhalten, welcher Anteil eines Schadens auf das zurückzuführen ist, was wir Klimawandel nennen und was sozusagen auch ohne passiert wäre. Also ein Gewitter, wie viel Regen wäre bei derselben Wetterlage gefallen, wenn die Temperatur noch um 1,2 Grad auf globalen Mittel niedriger wäre. Und das nennt man jetzt Attribution, also wie viel kann man zuordnen dem Klimawandel. Und da sind wir wissenschaftlich gesehen relativ weit. Und das kann man für einzelne Ereignisse durchaus schon berechnen und beziffern. Also da sind wir ein gutes Stück weiter. Bei Hitzeperioden ist das ziemlich viel. Also die Hitze geht sehr deutlich auf den Klimawandel zurück, während es eben vor allem bei kleinräumigen Gewittern schwieriger ist, mit mehr Unsicherheiten behaftet ist und der Anteil ist prozentuell gesehen geringer, zumindest von dem Teil, den man wirklich festmachen kann.
Okay. diese extremen Wettereignisse, die Sie jetzt auch kurz angesprochen haben, werden die jetzt dann noch ärger werden? Müssen wir uns auf diese auf Dauer einstellen? Wird das Wetter eben noch extremer werden?
Ja, davon muss man ausgehen. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Wenn sich das ganze Gefüge verändert, das heißt, wenn die Temperaturen höher werden, dann wird zum Beispiel der Gehalt an Wasser, der in der Atmosphäre vorhanden sein kann, der steigt auch damit, also pro Grad um etwa 7% bis zu 10%. Das heißt, beim einzelnen Niederschlag, beim einzelnen Gewitter oder Sturm kann auch um das mehr Wasser herausfallen. Und das heißt nicht, dass der Boden mehr aufnehmen kann. Das heißt, es kommt auch eher zu Sturzbächen, zu Überschwemmungen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass ein verändertes Klima zu mehr Extremer führt, weil Extremer ja eigentlich nur ausdrücken, dass wir das nicht gewohnt sind, dass das nicht normal ist, dass es ungewöhnlich ist. Und natürlich, wenn ich das Klima insgesamt in einen ungewohnten Zustand bringe, dann werden auch diese Extremer noch deutlicher. Das kann intensiver, das kann häufiger sein, das kann länger anhaltend sein. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie sich das verändern, aber verändern wird sich auf jeden Fall.
Mhm. Papst Franziskus hat kürzlich das Thema Klimaschutz angesprochen und gesagt, wenn es so weitergeht wie bisher, werden unsere Kinder nicht mehr auf unserem Planeten leben können. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich glaube nicht, dass man das allgemein sagen kann. Also sozusagen weltweit. Aber zweifellos gibt es Regionen, wo es zum Beispiel, also Städte, wo es zeitweise zu heiß sein wird, um als Mensch dort zu überleben. Der Mensch braucht eine gewisse Möglichkeit, Hitze abzugeben, Wärme abzugeben. Und wenn die nicht mehr da ist, weil die Umgebungstemperatur zu hoch ist oder gleichzeitig zu feucht ist, dann kann man dort nicht mehr existieren, außer unter künstlichen technischen Bedingungen. Ganz allgemein, dass die Menschheit sozusagen ausstirbt, weil wir nicht mehr unter den Klimabedingungen leben können, das, denke ich, ist sicher nicht im Zeitalter unserer Kinder, sondern das wird irgendwann später sein. Allerdings besteht die große Gefahr, dass wenn wir den Klimawandel nicht jetzt einfangen, dass das Klima in einen Zustand kommt, wo es sich systematisch immer weiter selber verändert, unabhängig davon, was wir tun. Wir nennen das Hot House Earth. Und das führt natürlich dann schon früher oder später, das ist sehr schwer zu sagen, wie lange das wirklich dauert, letztlich zu Massenkatastrophen und dem Massenaussterben von Menschen. Aber natürlich zunächst einmal der Zivilisation. Und das kann natürlich umgekehrt in einer Welt, wo die verschiedenen Staaten atomar bewaffnet sind, sehr rasch zu Kriegen, auch zu atomaren Kriegen führen, sodass wir uns dann selber auch noch auslöschen, zusätzlich zum Klimawandel.
Deshalb ist ja dieses Klimaziel festgeschrieben, die Erwärmung der Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen. Können Sie das vielleicht so kurz wie möglich beschreiben? Was muss da tatsächlich geschehen, damit das gelingt, beziehungsweise gelingt?
Also, nach allem, was die Wissenschaft sozusagen aufbieten kann, muss man sagen, die Naturwissenschaft und die Technik aufbieten kann, muss man sagen, es ist noch möglich. Ob es sozusagen politisch auch gemacht wird, ist eine andere Sache. Aber rein von der naturwissenschaftlichen Sicht her ist es noch möglich. Was wir machen müssen, ist natürlich sehr rasch aus fossilen Energien aussteigen. Das heißt, de facto müssen wir innerhalb der nächsten 10 Jahre, es sind jetzt schon fast nur mehr 8 Jahre, müssen wir unsere Emissionen auf die Hälfte global gesehen reduzieren. Wenn man sich anschaut, was die Industrienationen machen müssen, dann ist es deutlich mehr als die Hälfte, auf das wir herunter müssen. Und ja, bis spätestens 2050 müssen wir weltweit auf Netto Null sein. Das heißt, nicht mehr emittieren, wie der Ozean, die Pflanzen, der Boden in der gleichen Zeit aufnehmen können. Und das heißt, raus aus fossilen Energien, ganz deutlich, und auch von der Biomasse nicht mehr verbrennen für Energiezwecke, als in der gleichen Zeit nachwachsen kann.
Okay. Was ist eigentlich schmerzhafter für uns Menschen, die Maßnahmen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels einzuhalten oder das Überschreiten dieser Grenzen mit den daraus resultierenden Folgen?
Also ich glaube nicht, dass das Einhalten oder die Maßnahmen zur Einhaltung der 1,5-Grenze, dass die schmerzhaft sind. Im Gegenteil, ich glaube, die bieten eine enorme Chance zu einer verbesserten, sagen wir mal, Weltordnung. Man kann sich anschauen, was man will, wenn man die Energie anschaut, Übergang zu erneuerbaren Energien, dann heißt das de facto weniger Abhängigkeiten global, mehr sich stützen auf das, was man lokal oder national hat, aber zugleich auch effizienter agieren und mit weniger Energie auskommen. Und das sind Sachen, die eigentlich eine Befreiung darstellen, die eigentlich eine Verbesserung, eine Erhöhung der Resilienz darstellen. Und das kann man durchdeklinieren durch alle Bereiche. Wenn ich eine Kreislaufwirtschaft einrichte, dann produziere ich längerlebige Güter, reparierbare, rezyklierbare Güter. Das heißt de facto, dass wir wieder Produkte haben, an denen man Freude haben kann, die keine Wegwerfprodukte sind, wo die Menschen, die sie erzeugen, Freude dran haben, weil sie etwas Schönes, Gutes herstellen. Auch das sehe ich nicht als etwas Negatives. Und das geht durch. Bei der Mobilität liegt es auf der Hand. Wenn wir eine Raumplanung haben, die es ermöglicht, dass man mehr zu Fuß geht, mit dem Rad fährt, öffentlichen Verkehr verwendet, dann fällt der ganze Stress des Autofahrens weg. Man braucht auch das Auto nicht mehr besitzen. Man kann sich's ausborgen, wenn man es braucht. Und sonst kommt man eben auf andere Weise herum. Da fällt so viel an Kosten, aber auch an Ärger weg, dass es eigentlich ein Gewinn ist. Und wie gesagt, das geht durch. Das zieht sich durch. Wir haben eine ungeheure Chance, das Leben, die Lebensqualität zu steigern. Wir müssen uns nur von der Vorstellung verabschieden, dass Lebensqualität damit zusammenhängt, wie viele Dinge wir besitzen, sondern dass es eher darum geht, dass wir ein soziales Netzwerk haben, dass wir Zeit haben für uns selber, dass wir Zeit haben für Kultur, für die Natur, für Bildung. Also es gibt so viel Positives, was man erreichen kann mit der Einschränkung, wenn man es so nennen will, also mit den Maßnahmen, die notwendig sind, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dass ich das eigentlich als eine wirklich durchgehend einen Gewinn betrachte und nicht eine Einschränkung oder ein Verlust oder eine Bedrohung.
Mhm. Welche Rolle spielt der Einzelne selbst? Kann der Einzelne etwas gegen den Klimawandel tun oder ist es notwendig, dass die Politik die großen Rahmenbedingungen und Entscheidungen vorgibt?
Es ist beides. Wir brauchen beides. Das ist ein Wechselspiel. Der Einzelne kann natürlich nicht immer das Klimafreundliche tun, wenn es teurer, unbequemer, umständlicher ist. Dazu braucht er Rahmenbedingungen, die es einfacher, billiger und attraktiver machen. Aber andererseits muss er der Politik auch signalisieren, dass er das will. Mhm. Also wenn jedes Mal, der Strom teurer wird, Benzin teurer wird, wenn da jedes Mal ein Geschrei entsteht, dass das nicht leistbar ist, und zwar durch die Bank, nicht nur bei denen, die sich's wirklich nicht leisten können, dann wird die Politik nichts tun. Das heißt, das ist ein Wechselspiel und da haben alle Verantwortung und durchaus auch die Medien haben hier eine große Verantwortung. Aber wenn man das gemeinsam macht und ich denke, solche partizipativen Prozesse, wie wo wir jetzt gerade den ersten zaghaften Schritt in Österreich machen mit dem ersten Bürgerinnenrat für Klimafragen, dann glaube ich, kann man da schon gute Wege finden.
Mhm. Zum Klimarat komme ich noch später. Wissen die Menschen Ihrer Meinung nach eigentlich tatsächlich Bescheid über den Stand in Sachen Klimawandel? Ist den Menschen diese große Bedrohung bereits in der Form bewusst?
Also ich glaube nicht, dass sie in der Form bewusst ist, dass sie erkannt haben, dass das sie ganz persönlich betrifft und dass sie ganz persönlich Verantwortung haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, so ein allgemeines Gefühl der Bedrohung ist da, aber eine gewisse Hilflosigkeit und ein gewisses Unverständnis auch für die Dringlichkeit. Ich glaube, die Dringlichkeit ist überhaupt noch nicht verstanden worden. Und da ist es uns leider als Wissenschaftler nicht gelungen, die Menschen wirklich zu informieren, in einer geeigneten Form zu informieren, so dass sie diese Information auch aufnehmen und verarbeiten können. Mhm. Da waren die Fridays for Future viel erfolgreicher, aber das ist sozusagen nur der erste Schritt. Es fehlt jetzt wirklich dieses Vermitteln, dass wir hier eine ungeheure Chance haben, sehr viel von dem aus der Welt zu schaffen, beziehungsweise sehr vieles zu verbessern, was ohnehin schon längst verbesserungswürdig ist, auch aus völlig anderen Gründen.
Mhm. Zu dem Thema noch ganz kurz, verstehen Sie, dass heutzutage noch jemand Werbung für den Umstieg auf Heizen mit Gas macht, wie das jetzt in den letzten Tagen auch noch passiert ist in Österreich?
Ja, ich verstehe das insofern, als wir einfach in den letzten Jahrzehnten ein ganz starkes Individualinteressen oder Firmeninteressen betontes System entwickelt haben. Also aus der unmittelbaren Logik einer Firma, die Gasheizungen verkauft, ist das natürlich verständlich. Aber wenn man das irgendwie weiterdenkt, mittelfristig oder langfristig, ist es einfach unverständlich. Und es zeigt im Grunde genommen, dass die Politik keine klare Sprache spricht, weil sie müsste schon längst ganz deutlich sagen, Gasheizungen werden einfach nicht mehr eingebaut und sie werden nicht mehr ausgetauscht, sie werden nur noch repariert, bis man umsteigen kann auf die erneuerbaren Energien.
Mhm. Gleiches gilt auch für den Bau von Straßen. Ist es noch legitim, Straßen zu bauen, und ist es auch noch legitim, in den Urlaub zu fliegen, Ihrer Meinung nach?
Straßen zu bauen, würde ich auf jeden Fall einmal sagen, das müsste man sehr genau überlegen, ob diese Straße, die da gebaut werden soll, gerechtfertigt ist. Eine Straße, die gebaut wird, um einen Weg zu beschleunigen, zu verkürzen, ist meines Erachtens völlig ungerechtfertigt jetzt, heutzutage. Also aus einer Straße eine Autobahn zu machen oder derartiges, ist nicht gerechtfertigt. Dass es hier und da tatsächlich noch Verbindungswege braucht, das kann ich mir schon vorstellen, aber das muss schon sehr gut begründet sein. Beim Fliegen sehe ich das so, dass Kurzstreckenflüge, die man auch mit der Bahn oder mit dem Bus machen kann, dass die gar nicht mehr angeboten werden sollten. Also die Menschen sollten gar nicht mehr in die Versuchung kommen, hier zu fliegen. Wenn es natürlich über den Atlantik geht oder um den halben Globus und nicht nur zum Vergnügen, dann wird man wohl ums Fliegen nicht herumkommen. Also ich glaube, Fliegen hat schon seine Berechtigung, aber es muss eben einen guten Grund fürs Fliegen geben. Und wenn ich schon auf Urlaub fliegen möchte, dann müsste es zumindest so sein, dass ich lange dort bleibe, also nicht so Kurzvisiten irgendwohin. Die sehe ich persönlich nicht mehr als gerechtfertigt an. Ob man hier wirklich mit Verboten arbeiten sollte, das weiß ich nicht. Ich glaube, hier geht es mehr um Einsicht.
Okay. Kommen wir jetzt zum Klimarat. Ist dieser Klimarat ein taugliches Mittel, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu entwickeln? Wie hilft uns der jetzt weiter?
Also ich glaube, dass so ein einzelner Rat einmal in Österreich eingesetzt ist natürlich zu wenig. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Maßnahmen, die jetzt notwendig sind, so einschneidend sind, dass es wirklich wichtig ist, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, sie müssen eine Möglichkeit haben, mitzusprechen. Und das mehr als alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre einmal in der Wahl, wo man nachher auch keine Möglichkeit mehr hat zu sagen, so habe ich es nicht gemeint, wenn sozusagen die Partei, die man gewählt hat, nicht das tut, was eigentlich die Mehrheit sich gedacht hat dabei. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die Menschen mit einbezieht. Ich glaube, dass es vielleicht wichtiger ist, sie auf der kommunalen, regionalen Ebene einzubeziehen als auf der Bundesebene. Aber es muss einen viel direkteren Informationsfluss zwischen Bundes- und regionaler Ebene geben. Bei uns ist da in Österreich das funktioniert nicht so recht. Ich glaube, die Bundespolitik weiß oft gar nicht, was in der regionalen und der Landesebene, aber auch der Bürgermeisterebene, was dort wirklich die Probleme sind, mit denen die Leute kämpfen, und natürlich auf der individuellen Ebene. Und solange das nicht da ist, sind natürlich auch auf der Bundesebene Klimaräte durchaus sinnvoll. Es setzt aber voraus, dass das, was dabei herauskommt, ernsthaft in die Politik einfließt. Mhm. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es 1:1 Gesetz werden muss. Aber es muss zumindest gute Gründe geben für eine Bundesregierung, warum sie das, was der Bürgerinnenrat beschließt, dann nicht zu einem Gesetz macht oder in modifizierter Weise nur übernimmt.
Ist so ein Klimarat vielleicht auch eine Möglichkeit, mit dem Thema stärker noch in die Breite zu kommen, wo Sie ja schon angesprochen haben, dass der Wissenschaft das jetzt nicht so gelungen ist?
Ich glaube schon. Allerdings setzt das voraus, dass sozusagen der Klimarat tatsächlich auch wahrgenommen wird. Das heißt, dass sehr viel und sehr breit darüber diskutiert wird, berichtet wird, was dort passiert, und auch darüber diskutiert wird. Weil letzten Endes, das hat sich in Frankreich ja sehr deutlich gezeigt, die 100 Menschen oder wer immer die Anzahl, die gerade im Klimarat drin ist, das sind am Anfang durchaus Durchschnitts, also ein Querschnitt durch die österreichische Bevölkerung. Aber wenn Sie dann mehrere Wochen miteinander gearbeitet haben, von Experten informiert wurden, dann sind Sie natürlich nicht mehr Durchschnitt, sondern haben Sie ein ganz anderes Verständnis und sind nicht mehr repräsentativ für die österreichische Bevölkerung und treffen Entscheidungen, die die österreichische Bevölkerung möglicherweise nicht mehr versteht. Und das muss unbedingt verhindert werden. Daher ist es wirklich notwendig und ich sehe, dass das eigentlich zu wenig passiert. Es müssten eigentlich die Medien voll sein mit den Diskussionen, die dort stattfinden, sodass sie auch auf den Stammtischen nachvollzogen werden können und dass sozusagen dieselben Diskussionen, die im Bürgerinnenrat passieren, dass die auch auf den Stammtischen in den Leserecken, in dem Fernsehen, im Rundfunk und so weiter, dass die dort sich widerspiegeln. Mhm.
Abschließend vielleicht noch die Frage, wie wichtig ist ein Klimaschutzgesetz?
Naja, das ist nach der österreichischen Rechtsordnung und nach dem, was das Klimaschutzgesetz machen soll, ist es natürlich ein ganz zentrales Gesetz. Es behandelt sozusagen das, was passieren muss in dem Bereich, der nicht von der EU-Ebene aus geregelt ist. Das heißt, alles, was nicht große Firmen, große Industrien sind, die über das Emissionsrecht geregelt sind. Also das ist ganz zentral und es ist im Grunde genommen schlimm, dass wir es noch immer nicht haben. Und ich weiß, dass der Entwurf schon lange sozusagen vorliegt und dass es nur innerhalb der Regierung zu keiner Einigkeit kommt. Und das finde ich wirklich problematisch. Dieser Stau an Gesetzen, den wir haben, weil es innerhalb der Regierung so divergierende Sichtweisen gibt, was eigentlich notwendig ist, das ist extrem problematisch. Und ich glaube, auch diese Diskussionen sollten öffentlich geführt werden, damit die Bevölkerung weiß, wofür steht welche Partei.
Und was fehlt den Politikern, diese notwendigen Entscheidungen zu treffen? Fehlt da der Mut, über Wahlen hinweg Entscheidungen zu treffen?
Also ich glaube, dass wenn man davor Angst hat, dann verkennt man ein bisschen die Lage in der Bevölkerung. Ich glaube, die Bevölkerung ist zu wesentlich mehr Maßnahmen bereit, wenn sie gut begründet werden, als die Politik annimmt. Das hat man bei Corona gesehen, nicht? Also vor allem am Anfang, wie das noch verständlich begründet wurde, da sind alle mitgegangen und zwar ziemlich problemlos. Mhm. Also ich glaube, ein Problem ist die Sozialpartnerschaft, die ganz wichtig war beim Wiederaufbau von Österreich und die ganz Wichtiges geleistet hat, wenn es darum geht, Soziales und also sozusagen eben Arbeiterschaft und Unternehmertum zusammenzubringen, so dass man faire Arbeitsbedingungen hat und Ähnliches. Mhm. Aber für Fragen des Klimaschutzes, genauso wie für Fragen der Bildung, ist das die falsche Kombination. Aber diese Institutionen, die in dieser Sozialpartnerschaft eine große Rolle spielen, die spielen in Österreich eine Rolle, die weit über eigentlich den Bereich hinausgehen, wo sie wirklich hilfreich sind. Also entweder man müsste die Sozialpartnerschaft ausweiten, dass man zum Beispiel NGOs oder auch die junge Generation oder wen immer noch mit hineinnimmt, oder man müsste sagen, sie beschränkt sich auf Fragen des Arbeitsrechts und der Gehälter, der Arbeitszeiten, Ähnliches, aber sie spielt nicht mit bei Fragen des Umweltschutzes, der Bildung, des ganzen Care-Workers, also der ganzen Betreuungsarbeit, Pflegearbeit, der unbezahlten Arbeit, die zum Beispiel Hausfrauen oder Hausmänner leisten. Also dort sind das die falschen Institutionen. Und da müsste man eingreifen, weil ich glaube, dass diese Institutionen einen viel zu starken Einfluss haben auf die Politik. Und im Moment eben vor allem die eine Seite, also die Arbeitgeberseite, ob das jetzt die Wirtschaftskammer, ob das die industriellen Vereinigungen, ob das die Landwirtschaftskammer ist, die da, glaube ich, ungeheuer auf der Bremse stehen, wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht.
Also ich höre heraus, damit Klimaschutz funktioniert, ist das Zusammenspielen ganz vieler Faktoren unbedingt wichtig.
Ja, das ist richtig und letzten Endes geht es darum, dass wir wirklich eine gemeinsame Politik haben, auch mit der Opposition, also wirklich alle Akteure mit einbeziehen, weil es ja eine langfristige Politik ist, nicht? Wir reden ja von Netto Null 2040. Mhm. Das heißt, es macht einfach keinen Sinn, wenn eine Regierung in eine Richtung marschiert, dann kommen Wahlen, dann marschiert man in eine andere Richtung und dann kommen wieder Wahlen, dann geht es wieder zurück in die erste Richtung. So kommen wir nicht dorthin. Wir brauchen so ähnlich wie im Bereich der nuklearen Energie, wo es in Österreich einen klaren Konsens gibt, das wollen wir nicht. So ähnlich brauchen wir einen Konsens in der Klimapolitik. Nicht unbedingt in jedem Detail, aber über die Eckpunkte der Klimapolitik, wie wir dorthin kommen, da müsste ein nationaler Konsens hergestellt werden. Das wäre eigentlich die derzeitige Aufgabe.
Frau Gramm-Kolb, ich denke, das ist ein passender Schlusssatz gewesen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
Dankeschön. Ich danke für das Gespräch. Auf Wiederhören.
Wie die Welt gerettet werden kann, darüber könnt ihr übrigens mitstimmen. Denn der Klimarat fragt jetzt ganz Österreich nach seiner Meinung. Nutzt die Gelegenheit und bringt euch ein. Mir bleibt nur noch, euch wärmstens den Klima-Newsletter meines Kollegen Bernhard Gaul ans Herz zu legen. Ihr könnt ihn auf kurier.at/newsletter kostenfrei abonnieren und seid ab sofort jeden Sonntag um 9 Uhr mit allen wichtigen Informationen zur Klimakrise versorgt. Das war's für heute von mir. Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören. Josef Kleinrath wünscht für heute einen schönen Abend. Ende.